Deutschlandfunk Nova. 100.
Manchmal hängen Menschen in der Schleife fest. Zum Beispiel, wenn der Konflikt mit den Eltern sich eigentlich immer wiederholt und du nicht rauskommst. Oder es ist Alkohol im Spiel. Du trinkst zu viel und obwohl du immer unglücklicher wirst, kannst du einfach nicht aufhören. Obwohl das Beste wäre. In dieser 100 erzählen wir Geschichten von Menschen, die erkannt haben, dass sie aus ihrem ganz persönlichen Teufelskreis herauskommen müssen. Julia Rosch, 100-Redakteurin, ist bei mir im Studio. Und die erste Geschichte, die wir heute haben, die dreht sich um ein ganz alltägliches Problem, was aber gleichzeitig auch ein total tabuisiertes Thema ist. Es geht um Schulden.
Genau, es geht um Schulden. Und unsere Autorin Lydia Herms, die hat uns erzählt, dass sie Schulden hat. Und zwar schon seit 5 Jahren. Aber darüber reden, das tut sie erst seit diesem Sommer. Weil diesen Sommer, da ging gar nichts mehr bei ihr. Was genau passiert ist, das erzählt sie gleich hier.
Und dann lernen wir noch Paula Dehme kennen. Sie ist 33 und so richtig gut geht es ihr in ihrem Leben erst wieder, seit sie den Kontakt zu ihren Eltern komplett abgebrochen hat. Das klingt jetzt hart, aber ihr werdet das verstehen, wenn ihr Paulas Geschichte komplett gehört habt. Darum geht es heute in 100 mit Stefan Beuting. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn du eine Schwäche hast, da offen drüber zu reden, das ist total schwer. Das bekommen viele nicht hin. Weil auch immer natürlich eine Scham ist und Tabu und ja, du machst dich dadurch auch angreifbar und verletzlich. Und beim Thema Geld zeigt sich das ganz deutlich. Wenig Geld zu haben, Schulden zu haben, das sehen viele als Stigma. Und allein in Berlin, muss man sich mal vorstellen, gab es im vergangenen Jahr über 4.300 Privatinsolvenzen. Die wenigsten dieser Leute, die da Schulden haben, egal ob sie jetzt ein Dispo überzogen haben oder mit einem Unternehmen pleite gegangen sind, die reden da gerne drüber. Dabei ist es der erste und einzige Schritt raus aus der Misere. Zumindest war das so bei Lydia Herms.
Im Grunde ist es ganz einfach. Aber gleichzeitig ist es auch irre schwer. Ich stehe vor einem Laden mitten in Berlin-Friedrichshain. Um mich herum 1000 Leute, alle unterwegs irgendwohin. Wie in so einem Musikvideo, in dem alle so ein bisschen schneller sind, stehe ich ganz still. Und starre auf den Eingang eines beliebigen Ladens. Ich weiß, in dieser Mall gibt es etwas, das ich unbedingt brauche und haben möchte. Ein Toaster, weil der alte blaue Blitze schlägt. Die neue Platte von Greg Haynes. Oder eben einfach auch nur hübsche Ohrstecker oder einen Tee, weil ich ja sowieso ständig und gern Tee trinke. Sucht euch was aus. Ich hatte unzählige dieser Momente. Jahrelang. Ich stehe vor einem Laden, will mir was kaufen. Das Problem ist, ich habe kein Geld. Und dann gehe ich trotzdem in den Laden. Und dann suche ich da was und dann kaufe ich mir das. Für 10 Euro, 50 Euro, 130 Euro, egal. Ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, ob das viel oder wenig ist. Summen sind puff. 100 Euro mehr oder 100 Euro weniger machen es nicht schlimm, weil es schon schlimm ist. Also genau genommen habe ich nämlich noch weniger als kein Geld. Ich habe Minusgeld. Seit meinem 31. Geburtstag, seit dem Frühjahr 2012, stecke ich finanziell in der Scheiße. Ich war seitdem nie wieder im Plus. Und selbst wenn ich mich der Nullgrenze mal genähert habe, für ein paar Tage, danach ging dann alles wieder runter. Vorauszahlung irgendwelcher fiesen Steuern, Nachzahlung irgendwelcher fiesen Gebühren, Waschmaschine kaputt, Katze krank. Ja, bis ich im Juni 2017, also in diesem Sommer, kein Bargeld mehr von meinem Konto abheben kann. Weil Schluss ist. Richtig Schluss. Ich habe das Limit meines Dispos erreicht und damit einen Kontostand von 7.500 Euro. Minus. Dieses Limit hat mir meine Bank, die Postbank, vor 10 Jahren eingeräumt, ohne mich vorher zu fragen. Allerdings habe ich auch keinen Widerspruch eingelegt. Also ich habe das gesehen, wenn man online geht. Und damals habe ich das natürlich auch gesehen, dass die Zahl plötzlich sehr hoch war. Und habe mir nichts dabei gedacht, außer das brauche ich nie. Und heute weiß ich, dass diese Großzügigkeit meiner Bank ein Teil des Problems war und ist. Im Frühjahr 2012 hat mich ein ziemlich fetter Radiosender angerufen. Wirklich, ich war gerade unterwegs zum Zoo in Halle Jedenfalls hat er gesagt, wir hätten dich gern, komm nach Berlin, kriegst eine Literatursendung. Und für mich war klar, sowas passiert mir nicht dreimal im Leben, sondern vielleicht zweimal oder höchstens dieses eine Mal, dass mich ein sehr begehrter, ein beliebter Radiosender, dass der mich anruft und sagt, komm her, wir wollen dich. Ich habe gar nicht nachgedacht, dass ich das nicht machen sollte. Ich habe dann meine Wohnung in Halle gekündigt, habe mir in Berlin eine gesucht. Ich war so euphorisch, dass ich dachte, so, jetzt ziehst du nach Berlin, jetzt leistest du dir hier einen LKW, 1000 Euro, zwei Dudes, die machen das für dich, den Umzug. Also ich wollte meine Freundinnen und meine Freunde nicht meine Bücher und meine Platten schleppen lassen. Also ich dachte wirklich, ich werde spätestens ein halbes Jahr später superreich sein und glücklich. Ich habe also diesen Umzug bezahlt, dann habe ich noch Kaution überwiesen, ich weiß gar nicht, wie viel es war. Und dann war es schon recht knapp. Ich habe mir dann aber eben mal wieder gesagt, du verdienst bald voll viel Geld, das holst du schon wieder rein. Aber dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass das doch ein bisschen anders ist in Berlin. Die Fixkosten waren einfach plötzlich höher. Ich habe mir dann immer wieder gesagt, nicht so schlimm, ich arbeite ja, holst du wieder rein. Aber ich habe Berlin unterschätzt und ich habe mich unterschätzt. Also Berlin hat mich wahnsinnig gemacht. An jeder Ecke in Berlin kannst du einkaufen. Und ich rede jetzt hier nicht von Möbeln oder irgendwelchen teuren Gegenständen, sondern Essen. Essen, Klamotten, Tünnef, Cafés, Flohmärkte, ganz schlimm. Und das Geld, was ich so hart in diesem neuen Job erarbeitet habe, habe ich genauso hart wieder verprasst. Meistens für Quatsch. Und der Puffer blieb dann also dünn. Also er blieb so knapp über null. Und bei anderen Leuten, weiß ich, schrillen da schon die Alarmglocken. Bei mir komischerweise nicht. Ich habe viel gearbeitet, viele Bücher gelesen, viele Leute interviewt. Das fühlte sich alles richtig an und ich wollte mir dann einfach auch was gönnen. Und diese Verdrängungstaktik, ich arbeite ja, das hole ich schon wieder rein, die war falsch. Ich hatte zu dem Zeitpunkt die Kontrolle schon verloren, das wusste ich aber nicht. Weil ich da nämlich schon die Taktik hatte, ab morgen lebe ich sparsam. Ab morgen Reis mit Tomatensauce. 2013 stand dann ein Urlaub mit Freunden an, mit zwei Freunden, nach Island. 10 Tage, mit dem Auto einmal rum. Und ich hätte absagen müssen. Aber ich wollte nach Island und ich wollte mich nicht blamieren vor meinen Freunden. Also ich wollte mich nicht outen, dass ich dafür kein Geld habe. Also habe ich das Dümmste gemacht, was man machen konnte. Ich habe mir eine Kreditkarte besorgt. Und am Ende der Reise, also nach 10 Tagen, hatte ich einen Kontostand von 2.200 Euro minus. Und das war vor 4 Jahren. Und seitdem bin ich im Minus und seitdem wurde es dann auch immer schlimmer. Es gab Phasen seitdem, da lief es irgendwie gut. Da habe ich mir Konzertkarten verkniffen. Ich habe Verabredungen zu irgendwelchen Gelagen, Brunch oder so abgesagt. Ich habe weniger Bücher gekauft oder mir dann gesagt, lies erstmal die, die du hast. Und wie ich schon mal erwähnt hatte, war ich ja dann auch schon mal nah dran am Plus. Das war Mitte 2014. Ich habe mich also für den Erfolg beglückwünscht, für diesen Sparerfolg. Wusste aber gleichzeitig, das ist nicht von Dauer. Weil ja, Steuern muss ich nun mal bezahlen und zwar vierteljährlich und richtig viel. Krankenkasse, Miete, Strom, also das kommt ja alles noch. Ich hatte insgesamt überhaupt keinen Plan, wie meine Finanzen sind. Ich habe oft aufs Konto geguckt, am Rechner oder am Automaten und habe das dann gesehen, wusste Bescheid, aber ich wusste nicht, was das bedeutet für die nächsten Monate. Es gab Zeiten, in denen habe ich 1.500 Euro brutto pro Monat bekommen in Abschlägen, auch mal 3.000 Euro brutto. Was übrigens für mich sehr viel Geld ist, das glaubt man gar nicht. Und dann kamen so Sachen, für die ich mich heute sehr schäme. Zum Beispiel meine Tattoos. Ich habe am linken Unterarm 2 große Tattoos. Die sind zusammen fast 900 Euro wert. Und die habe ich mir in dieser Zeit machen lassen. Und das war für mich persönlich sehr wichtig, aber für meinen Kontostand überhaupt nicht. Ich eierte damals irgendwo immer so zwischen 3.000 und 5.000 Euro herum, Minus. Und es war mir richtig egal. Ich konnte am Kontostand irgendwie nichts ändern. Ich wusste einfach nicht, wie ich mit Geld umgehen soll. Und dadurch habe ich mein Selbstwertgefühl durch andere Dinge gestärkt. Indem ich mir Dinge geschenkt habe. Ich habe sie mir gegönnt. Es gibt in diesen Jahren immer wieder Momente, in denen ich hätte aus dem Teufelskreis ausbrechen können. Fakt. Zum Beispiel Ende 2014 wird meine kleine Miezekatze krank. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt bei minus 3.500 Euro eingerichtet. Es blieb relativ konstant. Als dann die Behandlungskosten explodiert sind, bekam ich tatsächlich von meinen Eltern Geld geschenkt. Nicht geliehen, sondern geschenkt. 500 Euro. Und ich war ihnen auch sehr dankbar. Aber ich war auch ziemlich blöd. Ich habe ihnen zwar bereitwillig erzählt, wie es um mein Kätzchen steht, ich habe ihnen aber nicht von mir erzählt, also wie es um mich steht, dass es mir nämlich scheiße ging. Ich war damals 33 Jahre alt, also voll erwachsen, für mich selbst verantwortlich. Ja, und beim Radio und voll erfolgreich und ja, ich wollte nicht zugeben, dass ich ja überhaupt kein Geld mehr hatte und dass das alles blöd war. Also ich war fleißig. Trotzdem hatte ich kein Geld auf dem Konto. Absurd. Also musste ich noch mehr arbeiten, damit ich mehr verdiene. Und insgesamt hat mich das alles unglaublich frustriert. Und je frustrierter ich war, desto mehr habe ich eingekauft. Gutes Essen, was Schönes zum Anziehen, spontan ein Zugticket zu irgendwelchen Freunden oder zu einem Konzert oder so. Ja, bis zum Sommer 2015. Also ein Jahr später wieder. Da sitze ich dann an einem Sommertag im August in einem Chefbüro, ja, bei diesem Radiosender in Berlin. Und dann sitze ich da so in so einem wippenden Schwingstuhl und kriege dann so ein paar Sätze gesagt. Die kommen aber fast nicht an. Und das Einzige, was ich erstmal nur denken kann, ist Scheiße, 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 Scheiße. Bloß nicht heulen, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Es war nämlich so, dass der Radiosender, für den ich nach Berlin gekommen war, mich plötzlich nicht mehr haben wollte. Nach 3,5 Jahren. Und ich dachte aber immer nur, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich dachte an meinen Vermieter, ich dachte an meine Künstlersozialkasse, ich dachte an das Finanzamt, das mich richtig durchnehmen würde. Und ich war mir sehr sicher, dass jetzt alles vorbei ist. Aber ich war noch nicht bei minus 7.500 Euro. Da war noch was. Da war nämlich noch der Dispositionskredit. Da war noch Platz nach unten. Und ja, von minus 5.500 Euro, da ist noch Platz. 2.000 Euro habe ich noch. Ich habe nicht über Geld geredet, weil es tatsächlich heißt, dass man das nicht tut. Und es ist auch einfacher, nicht darüber zu reden. Hätte ich Freunde gefragt, mir beim Umzug zu helfen, dann hätte ich 1.000 Euro Umzugskosten gespart. Hätte ich offen gesagt, dass ich mir die Reise nach Island nicht leisten kann, dann hätten die Freunde wären vielleicht böse auf mich gewesen, aber hätten sich das irgendwie anders organisiert, wären ohne mich geflogen, hätten vielleicht ein bisschen mehr ausgeben müssen. Aber im Nachhinein glaube ich, dass alle, die mir nahe gestanden haben, dass die schon irgendwie wussten, irgendwas ist faul mit Lydia. Aber da ich das nie konkret angesprochen habe, nur so ein bisschen, naja, ist gerade schwierig, aber glaube ich, dass meine Freunde das geahnt haben, aber nichts machen konnten. Also ich traue mich nicht, sie zu fragen, wusstet ihr Bescheid? Ja, nach dieser Kündigung, nachdem der Radiosender mich quasi da von diesem Posten abgezogen hat, habe ich mich gedreht. Also ich habe mich um neue Arbeit bemüht. Ich habe neue Auftraggeber gesucht und auch gefunden. Ich war weiterhin fleißig. Ich habe weiterhin viel gearbeitet. Das ganz alte Spiel. Der bekannte Teufelskreis. Das Geld verschwand im Dispo, in irgendwelchen Geschäften. Ja, dann waren es minus 5.500 Euro. Dann waren es minus 6.000 Euro. Dann waren es minus 6.500 Euro. Es ging so weiter. Ich habe dabei etwas gemacht, was ich heute nur, also ich verstehe es ein bisschen. Ich habe mir von außen zugeguckt. Ich habe mir von außen beim Abkacken zugeguckt. Ich habe Lydia fallen sehen, habe sie fallen lassen und nichts unternommen. Als ob ich darauf gewartet hätte, dass sie aufschlägt unten und damit von außen. Ja, ich habe mich danach gesehnt, dass es aufhört.
Ich habe gehofft, dass von außen der Schluss kommt.
Und ich bin am 2. Juni 2017 zum Automaten gegangen, im Bewusstsein, ich bin seit 5 Jahren im Minus. Und ich weiß, während ich dorthin gehe, weiß ich, dass ich nichts abheben werde, weil ich nichts abheben kann. Und dann rufe ich den Kontostand ab. Also ich drücke da, Kontostand. Und es sind minus 7.430 Euro und ein paar zerquetschte. Also wenn ich ganz krass gewesen wäre, hätte ich es abgeräumt quasi. Aber das ging nicht. Also es, für mich war klar, da ist nichts mehr drauf. Selbst wenn ich mir davon noch eine Zahnpasta kaufen könnte, würde ich es nicht machen. Ich habe die Karte sofort wieder rausgeholt und bin sofort weggegangen. Weil mir klar war, ich habe in diesem Moment meinen engsten und langjährigsten Verbündeten in dieser Scheiße verloren. Der Dispo ist nicht mehr da, der steht nicht mehr zur Verfügung. Und damit war klar, ich habe es erreicht. Ich bin gezwungen, den Mund aufzumachen. Ich habe mit meinem Freund gesprochen, so sieht's aus, das ist mein Kontostand. Ich muss demnächst noch Steuern zahlen, ich habe kein Geld mehr. Und ich habe es meinem großen Bruder erzählt, ich habe 2. Und dann haben mir beide, mein Freund und mein Bruder, das notwendige Geld überwiesen, damit ich die nächste anstehende Steuervorauszahlung überweisen kann. In diesem Moment dieser totalen Hilflosigkeit und auch dieser Abhängigkeit von Freund und Brudi war ich erleichtert und ich wusste, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich war am Boden und in der Lage, professionell Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Guten Tag, ich habe einen Termin. Lydia Hermes ist mein Name.
2 Wochen später, genau. 9:30 vormittags, sitze ich in einem schlichten Büro. Vor mir auf 1000 Zetteln meine Kontoauszüge der vergangenen Monate. Ja, ich bin im Büro von Frau Leopold.
Das heißt, wir haben das, wir haben das.
Frau Leopold arbeitet für eine der anerkannten Schuldnerberatungsstellen in Berlin. Kostenfrei. Also für jeden zugänglich. Und ich erzähle Frau Leopold im Grunde alles, was ich jetzt hier auch erzählt habe. Alles. Und Frau Leopold hört mir sehr aufmerksam zu. Ich heule natürlich. Aber was ganz toll ist, etwas ganz Besonderes passiert in diesem Moment, nämlich nichts. Frau Leopold guckt mich weder mit skeptischem Blick an, kein Anzeichen von Verwunderung oder Missbilligung, nichts. Sie sitzt einfach nur da, schreibt mit, stellt mir Fragen, hört zu. Und zum ersten Mal seit 5 Jahren habe ich das Gefühl, dass ich ohne Scham darüber sprechen kann, was ich verbockt habe, ohne mich zu schämen. Fakten auf den Tisch legen. Und auch das Geständnis, ich bin 36 Jahre alt und ich kann nicht mit Geld umgehen. Bei mir waren Scham und Stolz die Gründe, warum ich so lange nicht drüber gesprochen habe. Gibt es noch andere Grundprobleme oder Grundhemmungen?
Naja, das sind schon mit die wichtigsten Gründe. Was noch dazu kommt, es muss ja auch ein Eingeständnis da sein, dass ich Schulden habe. Die Notbremse kann man erst dann ziehen, wenn man weiß und ehrlich zu sich selber ist und sagt, okay, das schaffe ich jetzt ja doch nicht. Das reicht nicht, dass der nächste Auftrag da noch reinkommt. Oder das ist immer diese Hoffnung, das versuchen alle. Ne? Das ist schon so ein Mechanismus, ich schaffe das, ich kann das, ich kriege das wieder hin. Das ist nicht so einfach. Oder wenn dann noch Sachen dazukommen von außen, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Verlust durch irgendeinen Partner oder Scheidung. Also das sind ja alles dann auch noch Sachen, wo dann gar nichts mehr geht.
Die man auch nicht planen.
Nein, die kann man nicht planen. Es gibt auch viele Menschen, die aufgrund ihrer Verschuldung krank werden. Ganz furchtbar. Ein Loch fallen. Ist ein schwieriger Gang natürlich, dann auch in eine Beratungsstelle zu gehen und das zuzugeben, vor sich selber auch zuzugeben. Ne?
Ich führe jetzt streng ein Haushaltsbuch. Das heißt, in meinem Kalender klebt pro Woche ein Blatt, auf dem ich alle Ausgaben der Woche notiere. Jeden Furz trage ich da ein, für den ich Geld ausgegeben habe, auch Trinkgeld. Und Sonntagabend dann rechne ich das dann in einzelnen Gruppen zusammen. Hygiene, Haushalt, Lebensmittel, Extras. Und am Ende stehen da ganz reelle Zahlen. Mir war nicht klar, dass ich früher für 250 Euro in der Woche gegessen habe. 4-mal im Monat, das sind 1000 Euro für Essen gehen und Essen machen.
Und ganz ehrlich, manche der Summen, die ich so ausgerechnet habe, die kann ich irgendwie nicht glauben. Die sind so abstrakt. Ne? Diese Frage, wo ist das Geld hin? Jetzt weiß ich, wo es geblieben ist. Ich habe es für Dinge ausgegeben, die ich nicht wirklich brauchte. Ja, wie lange dauert sowas? Insgesamt habe ich sie natürlich gefragt, 4 bis 6 Wochen mindestens, um sein Konsumverhalten umzustellen. Mindestens. Frau Leopold sagt eher mehr. Und nach dem ersten Beratungstermin im Juni war ich richtig euphorisch. Da habe ich echt gedacht, ich hab's raus. In einem halben Jahr ist das Ding hier gegessen. Und dann nochmal ein paar Wochen später habe ich es dann plötzlich wieder schleifen lassen. Also ich habe dann plötzlich wieder mit EC-Karte bezahlt. Ich habe meine Haushaltslisten nicht mehr richtig ausgefüllt. Ich habe mir, das fand ich am schlimmsten, eine Hose und ein Hemd gekauft. Beides habe ich nicht gebraucht und mit beidem habe ich auch eine persönliche Regel von mir gebrochen. Die waren nicht Secondhand, sondern Neukauf.
Das ist der normale Rückfallsprozess. Klar, man hat kurzfristig ein Erfolgsgefühl. Ist ja auch klasse, soll ja auch so sein. Damit sieht man ja auch, also von der Motivation her, dass man selber tatsächlich auch was verändern kann. Darum geht es ja auch. Ja, man kann auch nicht von heute auf morgen aufhören mit dem Rauchen. Ne? Das dauert alles. Und Konsumverhalten genauso. Das muss man ja trainieren. Von daher ist ja 2 Monate erstmal für mich gar nichts.
Mittlerweile bin ich natürlich wieder dran. Ich schreibe alles auf. Ich halte mich an meine ganzen Konsumregeln. Jeden Montag hebe ich 120 Euro ab. Und diese 120 Euro müssen für die ganze Woche reichen. Nach mehreren Wochen stellte sich heraus, 120 ist realistisch. Für Lebensmittel gebe ich inzwischen, also seitdem ich darauf achte, im Schnitt pro Woche 70 Euro aus. Für Klopapier und so andere Haushaltssachen, Zahncreme ungefähr 10 Euro pro Woche. Und für Bücher und Magazine sind es immer noch so 10 bis 13 Euro, je nachdem. Der nächste Schritt aber in meinem Regelkosmos ist, dass ich die EC-Karte zu Hause lasse. Dass ich wirklich nur mit 120 Euro bar starte und dann auch immer genau weiß, wie viel da noch drin ist. Und das Allerwichtigste, was ich jetzt mache, und deswegen kann ich auch so obercool jetzt hier sitzen und darüber sprechen, ich sage ganz offensiv meine aktuellen Zahlen. Und was ich auch sehr schön finde, ist, ich traue mich auch mit Fremden darüber zu sprechen, zum Beispiel an der Kasse im Supermarkt. Wenn mich da eine Kassiererin oder ein Kassierer schräg anguckt, warum ich da rumstehe oder den Verkehr aufhalte an der Schlange, dann sage ich ihr kurz, ich führe Haushaltsbuch, ich muss da jetzt mal kurz rechnen. Dann wird gegrinst, genickt und alles ist klar.
Und dadurch, dass Sie gesagt haben, Sie haben jetzt die Hilfe von außen, ist überall breite Erleichterung, weil die sind aus der Verantwortung entlassen.
Und vielleicht fällt es Ihnen dann wiederum auch leichter,
ja,
jetzt zu helfen.
Ja, weil es ist dann freiwillig.
Klar, man, bloß in so einer Notsituation, da fällt es mir auch nicht leicht zu sagen, aber so, du musst mir kein Geld geben, drück mich einfach. Wobei natürlich immer die Hoffnung mitschwingt, dass dann irgendeiner kommt und sagt, ach egal, ich hab's. Wie viel brauchst du?
Ja. Nein, aber dafür sind wir ja da.
Vielleicht bin ich im Sommer 2018 schuldenfrei, vielleicht auch erst in 2 Jahren. Das weiß ich nicht, das kann keiner sagen. Das hängt davon ab, was ich einnehme. Und das hängt natürlich auch von meiner Disziplin ab. Also das, was ich euch jetzt hier so runtergebetet habe, meine ganzen Konsumregeln, wie ich sie nenne, die muss ich auch in einem Jahr noch einhalten. Mein Dispo liegt nach 5 Monaten Sparprogramm bei minus 4.900 Euro. Ich habe mit minus 7.500 angefangen. Ich habe in diesen ersten Monaten quasi alle Ausgaben gestrichen. Ich fange jetzt an, wieder Geld auszugeben, dafür aber kontrolliert, tröpfchenweise sparen, immer ein paar Euro. Fakt ist, dass die Rettung, also der Dispositionskredit, dass das definitiv keine Rettung ist. Dispo ist ein Missstand, das ist scheiße. Ich hätte gegen den viel eher etwas unternehmen müssen. Das weiß ich heute. Allein schon die Zinsen. Ich habe das mal ausgerechnet. Oh Gott, ich könnte verreisen oder mehrere Mieten davon bezahlen im Jahr. Irgendwann möchte ich diesen Dispo runterstufen. Also von minus 7.500 auf 6.000, bis er irgendwann bei Null ist. Aber das dauert. Ich mache mir Vorwürfe, klar. Wenn ich damals sparsamer gewesen wäre oder einfach mir eher Hilfe geholt hätte, wo stünde ich da jetzt? Wer dazu rät oder sagt, Schulden sind nicht so schlimm, das haben wir alle mal, das weiß ich. Viele sind davon betroffen, temporär oder dauerhaft. Also wer das behauptet, der macht sich was vor. Schulden sind immer schlimm, immer. Die machen krank, die machen traurig, das weiß ich heute. Und am allerschlimmsten, um das nochmal ganz pathetisch zum Abschluss zu bringen, am allerschlimmsten ist, dass mir die Schulden egal waren irgendwann. Also, dass sie nicht mal mehr schlimm waren, sondern egal. Und ja, heute sind sie mir eben nicht mehr egal. Und deswegen sitze ich hier.
Das Stück von Lydia Herms, das liest sich mindestens genauso gut, wie es sich angehört hat. Daher findet ihr das jetzt in dem Fall ungekürzt auf unserer Homepage deutschlandfunknova/100.
Deutschlandfunk Nova 100.
Mein erster Eindruck heute war ja, als ich gesehen habe, dass Lydia Herms ein Stück macht über ihre Verschuldung. Da habe ich wirklich gedacht, krass, dass die sich das traut. Ich glaube, ich hätte mich das nicht getraut. Und darin zeigt sich ja schon diese Doppelstruktur. Dieses konkrete Problem Schulden und dieses übergeordnete Problem. Ich kann, ich will nicht drüber reden. Und daher ist es ja auch total schwierig, von dieser Warte aus zu schätzen, wie groß überhaupt dieses Problem ist, ne? Und Julia, du hast dich im Vorfeld der Sendung mit dem Thema Schulden beschäftigt und du hast ein paar Zahlen mitgebracht, die das Ganze so ein bisschen konkreter machen. Vielleicht mal, wie viele Menschen in Deutschland, damit man sich das vorstellen kann, haben denn überhaupt Schulden?
Genau, das war mir wichtig, das nochmal ganz im Großen zu recherchieren, um mal von dieser persönlichen Ebene wegzukommen. Und es ist so, dass im Moment in Deutschland rund 6,9 Millionen Menschen, die über 18 Jahre alt sind, verschuldet sind. Das sind rund 65.000 mehr als vergangenes Jahr. Und etwa 60% dieser neuen Überschuldungsfälle, also 60% von diesen 65.000 Leuten, die sich mehr verschuldet haben 2017 als 2016, sind Frauen. Und besonders häufig von Schulden sind wohl alleinerziehende Mütter betroffen. All diese Zahlen, die habe ich im Schuldenatlas gefunden und der ist gerade Anfang November rausgekommen.
Bei Lydia hat ja die Verschuldung mit einem Urlaub angefangen. Also was sind denn eigentlich so allgemein die Gründe? Steht das auch in dem Schuldenatlas?
Ganz oft verschulden sich Menschen, wenn sie jetzt plötzlich in eine andere Lebenssituation geraten. Bei Lydia hat es ja zum Beispiel mit diesem Umzug nach Berlin angefangen. Also sie hat einen neuen Job angefangen, sie hat die Stadt gewechselt, sie musste umziehen, es war eine neue Lebenssituation. Sie hat sich ein Umzugsunternehmen genommen, was sie sich eigentlich nicht hätte leisten können. Naja, und dann ist ein anderer Grund für Überschuldung oft auch, dass Leute zum Beispiel krank werden und ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Eine Ursache können da auch zum Beispiel Suchtprobleme sein. Und ein anderer wichtiger Grund für Verschuldung, das kann auch unwirtschaftliche Haushaltsführung sein. Das kennen wir ja auch von Lydia, die zwar zuerst eine neue Lebenssituation hatte, aber dann auch einfach irgendwie die Kontrolle über ihr Geld ausgeben verloren hat.
Und immer mal dies und jenes noch macht, obwohl es nicht vernünftig ist. Aber wie sieht es denn vielleicht mit dieser gesamtgesellschaftlichen Verteilung der Schulden aus? Du hast ja gerade von den alleinerziehenden Müttern als Risikogruppe gesprochen.
Ja, das ist auch ganz spannend, weil nur weil ein Mensch Schulden hat, dann heißt es zum Beispiel noch lange nicht, dass er arm ist oder aus prekären sozialen Verhältnissen kommt. Ganz im Gegenteil. Die meisten Schuldner kommen mittlerweile aus der Mittelschicht. Das sind also so Leute wie Lydia, so Leute wie du und ich. Das sind Leute, die haben einen Job, die haben eine Wohnung, vielleicht haben die sogar ein einigermaßen geregeltes Einkommen. Die leben also ein ganz normales, durchschnittliches Leben in Deutschland, nur eben mit Schulden. Und die Uni Duisburg-Essen, die hat in einer Studie herausgefunden, dass es gerade für diese Leute besonders schwer ist, mit Schulden umzugehen. Weil einfach nur der Satz, ich habe Schulden zu sagen, das ist eben für viele Menschen ultra peinlich. Das ging ja auch Lydia ganz lange so, die sich total geschämt hat und deswegen immer tiefer in die Scheiße reingeraten ist.
Weil du damit so eine Fassade einreißt, ne, die du bis dahin noch irgendwie aufrechterhalten konntest, ja. Und deswegen ist es gut, dass wir drüber reden. Schulden sind schon übel genug und müssen ja nicht auch noch zusätzlich über Gebühr stigmatisiert werden. Unser Beitrag dazu hier in dein 100. Es geht um innere Befreiung.
Deutschlandfunk Nova 100.
So komplett ohne Eltern geht's mir besser als je zuvor. Das sagt Paula Dehme. Psychotherapeuten sagen ja erstmal, hey, nichts übereilen, den Kontakt zu den Familienangehörigen nicht vollständig abbrechen. Der Tipp ist dann so, besser das auf kleiner Flamme halten, als jetzt ganz zu beenden. Ja, das sagt sich so leicht. Und das sieht eben anders aus für jemanden, der seine Kindheit so erlebt hat, wie Paula Dehme ihre erlebt hat.
Ich bin Paula, ich bin 33 Jahre alt und seit 4 Jahren habe ich keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter. Also gar keinen Kontakt. Ich habe ihre Nummer gelöscht und blockiert. Ich habe sie auf Facebook und all den anderen Social-Media-Kanälen geblockt, damit sie mich nicht mehr erreichen kann. Und genauso mit meinem Vater, den ich seit 16 Jahren nicht mehr gesehen habe. Es gibt absolut keinen Kontakt. Und so komplett ohne Eltern geht es mir besser als je zuvor. Ich hatte früher oft diesen einen Traum, der sich auch wiederholte, als ich älter wurde. Und dabei hörte ich meine Eltern immer ganz leise flüstern. Es war immer dunkel, ich konnte sie nicht sehen, einfach nur ihre Stimmen hören. Und plötzlich waren Schreie, die mich jedes Mal im Mark und Bein erschütterten, die mich haben aufschrecken lassen. Und als ich dann älter wurde, habe ich dann realisiert, so hey, es sind gar keine Träume, sondern meine Eltern, die stritten, während ich schlief. Am besten erinnere ich mich an den Streit, der damit endete, dass ich im dunklen Treppenhaus bei uns alleine stand und weinte. Und zwischen meinen Eltern sind mal wieder die Fetzen geflogen und mein Vater wurde auch handgreiflich gegen meine Mutter. Und irgendwann nahm sie ihre Jacke, zog ihre Schuhe an und knallte die Tür hinter sich zu. Und mein Vater zog mich dann wütend an und sagte dabei so, ja, du bist schuld, hätte es dich nicht gegeben, würde es uns heute besser gehen. Und dann hat er mich einfach vor die Haustür gestellt. Und ich war höchstens 4 Jahre alt. Meine Geschwister waren noch nicht auf der Welt und da stand ich nun. Ich meine, ich war 4, ich habe mich nicht getraut, runterzulaufen. Und meine Mutter wäre bestimmt weg gewesen. Aber ich mag mich erinnern an meine Gedanken. Ich habe mir dann so gedacht, so, wieso nimmt sie denn mich jetzt nicht mit? Und hat sie mich denn nicht mehr lieb? Und was mache ich jetzt hier im Treppenhaus? Und ich weiß, meine Großeltern wohnten damals ungefähr 20 Minuten weiter weg. Aber ich kann nicht genau sagen, wie lange ich schluchzend im Treppenhaus stand, bis mich mein Opa abgeholt hat. Aber ich weiß, ich war einfach unglaublich erleichtert, ihn zu sehen. Als ich 1984 in Rumänien geboren wurde, war meine Mutter 20 Jahre alt, mein Vater 23. Und sie kannten sich seit Kindertagen, waren aber kein Paar, als ich gezeugt wurde. Und auf Druck der Familie wurden sie mehr oder minder zwangsverheiratet, denn niemand in diesen streng christlich-orthodoxen Familien wollte ein uneheliches Kind haben, ein sogenanntes Bastardkind. Und ich glaube auch, weil meine beiden Eltern selber aus desaströsen Familienverhältnissen kamen, weil beide auch das Ergebnis von Affären waren. Und meine Mutter hat ihren leiblichen Vater so nie kennengelernt. Ich glaube, deswegen haben auch beide Familien so viel Wert drauf gelegt, dass meine Eltern heiraten, damit es mir als Kind so ein ähnliches Schicksal erspart bleiben könnte und ich mit beiden Eltern aufwachsen kann. Ja, aber was bringt das mir als Kind, mit beiden Eltern aufzuwachsen, wenn sich diese immer bis aufs Messer streiten? Trotzdem bekamen meine Eltern noch 2 weitere Kinder. Meine beiden Brüder, kurz hintereinander, kamen sie auf die Welt. Es war 1988 und 89. Mein Opa väterlicherseits lebte damals schon in Deutschland und versprach uns, dass wir auch bald zu ihm nach Deutschland kommen könnten. Weil Rumänien war ja damals noch in einer Diktatur unter Nicolae Ceausescu. Und der regierte das Land seit vielen Jahren mit harter Hand. Das heißt, die Bürger durften Rumänien auch nicht verlassen, ähnlich wie damals in der DDR. Und wir durften auch erst raus, nachdem Ceausescu im Dezember 89 hingerichtet wurde. Unser erster Halt in Deutschland war Saarbrücken, wo mein Opa und mein Onkel lebten. Und dort waren wir eine Zeit lang in einem sogenannten Übergangslager einquartiert, bis unsere Papiere durch waren. Und dort hatten wir ein Zimmer für 5 Personen. Und als der Frust von Tag zu Tag immer größer wurde, kann man sich ja dann vorstellen, wenn man so auf beengten Raum zusammenlebt. Meine Eltern haben sich fast jeden Tag gestritten, richtig krass. Und ja, so wurde ich dann eingeschult unter diesen Umständen. Und in der Schule wurde ich gemobbt, weil ich im Lager wohnte. Und ja, ich hatte ständig Angst. Zu Hause war ich von Gewalt umgeben, in der Schule Gewalt. Die Lehrer, die total überfordert waren und meine Eltern wollten dann auch später, dass ich gute Noten liefere. Und mein Jahreszeugnis aus der 2. Klasse war voller 4. Ich war ein sehr dickköpfiges, stures Kind. Und wenn ich was nicht wollte, dann wollte ich es nicht. Das ist heute noch genauso. Und wenn es zum Beispiel Suppe gab, die ich nicht mochte, zwang mich meine Mutter stundenlang in der Küche zu verweilen und so Sätze wie, du bleibst jetzt so lange sitzen, bis du die Suppe aufisst. Ja, und so saß ich halt dann abends teilweise auch noch da, ohne die Suppe gegessen zu haben. Und damals musste ich auch immer gleichzeitig mit meinen Brüdern ins Bett gehen, obwohl sie 4 und 5 Jahre jünger waren. Und ich war manchmal auch wirklich gar nicht müde. Einmal, das weiß ich noch, habe ich das meinem Vater auch gesagt, so hey, ich bin nicht müde. Und dann kam die erste Ohrfeige. Und dann hat er mich dann nochmal gefragt, ob ich müde sei. Und ich sagte erneut nein. Und dann kam noch eine Ohrfeige. Und noch eine Ohrfeige. Und so ging das ein paar Mal. Man muss sich vorstellen, ein erwachsener Mann, der seine große Hand in das Gesicht eines 9-jährigen Mädchens schlägt, weil es die falsche Antwort gibt. Es war einfach ein Machtspiel. Und meine Mutter kam dann irgendwann dazwischen. Ich habe dann fürchterlich geweint, als sie aus dem Zimmer gingen. Meine Geschwister trauten sich auch gar nicht zu bewegen. Und sie waren ja noch so klein und mussten dann solche Szenen mit ansehen. Am nächsten Tag ging ich in die Schule und der Handabdruck war nicht zu übersehen auf meinem Gesicht. Aber nur die Betreuerin im Hort fragte damals kurz, was passiert sei. Und ich habe ihr dann gesagt, so ja, bin hingefallen. Und somit war der Fall erledigt. Und im gleichen Jahr, ich war immer noch 9 Jahre alt, ist meine Mutter mit meinem Bruder nach Rumänien abgehauen. Wahrscheinlich nach einem krassen Streit oder lauter Überforderung ist sie zu ihrer Mutter geflüchtet. Ich hatte keine Möglichkeit, sie zu kontaktieren, weil wir auch kein Festnetztelefon hatten und ich auch keine Nummer von ihr hatte. Und dann ließ sie mich alleine mit meinem Vater, mit meinem alkoholkranken Vater. Und obwohl mein Vater auch viel mit mir unternahm nach der Schule, wir sind Fahrradfahren gegangen, wir waren schwimmen. Aber es gab halt auch Situationen, da ließ er mich nachts alleine, um saufen zu gehen. Und sicher, ich hatte Angst. Ich meine, man muss sich vorstellen, ein 9-jähriges Mädchen ist da nachts alleine zu Hause. Und ich habe mich dann auch oft gefragt, so ja, was mache ich denn, wenn ihm was passiert? Wenn er nicht zurückkommt, ich habe keine Nummer, ich kann nirgendwo anrufen. Und irgendwann war es meinem Vater dann auch zu viel. Er ist dann mit mir nach Rumänien gereist, um meine Mutter zu holen. Und dort haben sie uns Kindern dann auch versprochen, dass es in Deutschland noch mal besser wird und dass sie versuchen, sich zusammenzureißen. Ja, als wir dann zurück in Augsburg waren, stritten sie natürlich weiter. Mein Vater trank sehr viel, meine Mutter arbeitete als Putzfrau und wir schlugen uns halt so durch. Und 2, 3 Monate später tauchte meine Mutter plötzlich während des Unterrichts bei mir in der Schule auf und zog mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Klassenzimmer raus. Mein Schulranzen blieb da, so schnell ging das. Und dann saßen wir im Bus Richtung Rumänien. Meine Eltern hatten einen neuen Plan. Sie wollten für uns alle endlich eine annehmbare neue Existenz in Deutschland aufbauen und sie meinten, sie brauchen ein paar Monate Zeit ohne uns Kinder, damit sie sich da voll drauf fokussieren können. Und deshalb wurden wir dann nach Rumänien gebracht. Meine Brüder kamen zu meiner Oma, mütterlicherseits, und ich kam zu meinen Pateneltern. Die wohnten beide in der gleichen Stadt. Und ich besuchte dann eine deutsch-rumänische Schule. Und wir Kinder hatten damals keine Ahnung, wie lange wir dort bleiben müssten. Aber für mich war der Aufenthalt bei meinen Pateneltern wirklich ein Segen. Denn zu der Zeit hatte ich mich total in mich zurückgezogen. Man konnte kaum noch mit mir sprechen. Ich bin in Tränen ausgebrochen und ich war wirklich zu der Zeit verstört. Aber meinen Pateneltern war halt so auch das komplette Kontrastprogramm. Es gab keinen Streit, es gab keine Gewalt. Wir sind stattdessen viel, viel spazieren gegangen. Wir sind zum Markt am Wochenende. Wir haben Marmelade gekocht. Ich musste für die Schule rumänische Gedichte auswendig lernen. Und ich bekam die Liebe und die Zuwendung und hatte endlich einen Schutzraum. Und im Sommer, ich weiß noch, das war so süß, sind wir dann immer am Balkon ein Zelt rausgebaut und ich habe dort Puppenkleider genäht und unzählige Bücher gelesen. Und sie hatten Weintrauben, die da rundherum wuchsen, die ich dann immer wieder abgenascht hatte. Und ich war dann auch wieder gut in der Schule. Ich habe nur noch Einser und Zweier bekommen in allen Fächern. Weil klar, es war die Ruhe da. Ich hatte Zeit und auch Platz, meinen Wissensdurst zu stillen. Und ja, ab und an kam dann auch ein Paket von meiner Mutter, also von meinen Eltern, mit Kleidung und Süßigkeiten und Geld. Und eines Tages kam sie dann zurück, unangemeldet, meine Mutter. Und es war so ungefähr ein Jahr, nachdem sie mich bei meinen Paten abgeliefert hatte. Und ich kann mich wie heute an den Moment erinnern, weil ich sah sie und ich lief auf sie zu und hatte wirklich Tränen in den Augen vor Freude, sie zu sehen. Und sie hat mich dann nur so kurz flüchtig umarmt und sagte dann so, ja, ich soll doch bitte weiterspielen gehen, sie müsste noch was mit meiner Patin besprechen. Und ich war dann wirklich wütend, so von einer Sekunde auf die andere, und dachte mir nur so, hey, hast du mich eigentlich gar nicht vermisst? Und ja, so ein paar Tage später waren wir wieder unterwegs und waren wieder unterwegs zurück nach Deutschland, da war ich 11. Und ich wollte eigentlich gar nicht, weil sie rissen mich ja wieder aus dieser heilen Welt raus, wo es mir gut ging. Und weil sie halt eben meinten, in Deutschland sei jetzt alles unter Dach und Fach und sie haben eine Arbeit. Und wir hätten jetzt eine Zweizimmerwohnung in der Nähe von Nürnberg. Ja, aber in den kommenden 2 Jahren wurde die Situation mit meinen Eltern so schlimm wie nie zuvor. Und meine Mutter missbrauchte mich dann als Schutzschild gegen meinen Vater, wenn sie stritten oder... Ja, es war einfach die Hölle. Ich meine, in der Schule gingen meine Noten wieder in den Keller. Ich wäre in der 8. Klasse fast sitzen geblieben. Aber meine Mutter fand ja, dass meine schlechten Noten davon kämen, dass ich faul sei und dass ich einfach nicht lernen würde. Ich meine, im Nachhinein frage ich mich dann auch, wie soll man in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lernen, wenn alle streiten, wenn ständig hässliche Worte fliegen und Fäuste. Und als ich 13 war, ließen sich meine Eltern dann endlich scheiden. Mein Vater zog aus. Aber er torkelte noch regelmäßig betrunken im Park in der Nähe meiner Schule umher und manchmal auch wirklich klischeehaft mit so einer Flasche Alk in der Hand. Und wenn dann die Mitschüler und Freunde dich dann darauf hinweisen, so hey, da läuft dein Papa wieder, dann möchtest du nur im Erdboden versinken vor Peinlichkeit. Und als ich so 15, 16 war, war ich dann so groß wie meine Mutter. Sie ist nur 1,60. Und ich habe dann angefangen, mich auch gegen sie zu wehren. Wenn sie mich dann schlug wegen Nichtigkeiten, habe ich dann wirklich angefangen zurückzuschlagen und dann wirklich auch mit aller Kraft. Und ich schrie dann auch irgendwann meine Wut auch ins Gesicht im Streit und eigentlich schon so laut, dass die Nachbarn es hätten hören müssen. Aber es hat halt niemand reagiert und meine Mutter tobte wild zurück und warf mich dann aus der Wohnung, stellte mich vor die Tür und ließ mich dann einfach nicht mehr rein. Und eine ältere Nachbarin hat mich dann ab und an bei sich aufgenommen, damit ich dann nicht im Treppenhaus oder vorm Haus stehe. Aber es war komisch zu beobachten, weil mit meinen Geschwistern ging meine Mutter nicht so um wie mit mir. Aber ich war die Älteste, ich habe dann immer für alles herhalten müssen. Und sie fing dann auch irgendwann ab einem gewissen Punkt an, wirklich wegen nichts auszurasten. Wenn man mal ein paar Minuten zu spät nach Hause kam, weil die Bahn Verspätung hatte. Ja, und irgendwann kam das Jugendamt dazu, das ich selber kontaktiert hatte damals. Und sie schickten einmal die Woche eine Sozialpädagogin vorbei. Ja, aber es nutzte klar nichts. Mit 17 kam ich dann ins betreute Wohnen, meine erste eigene Wohnung. Und als ich bei meiner Mutter ausziehen wollte, musste die Polizei mir helfen, meine Sachen abzuholen, da meine Mutter mich mal wieder nicht reinlassen wollte. Und ja, so ging der Kontakt dann auch gänzlich verloren. Und im ersten Jahr in meiner neuen Wohnung habe ich entschieden, Weihnachten mit meinem Vater zu feiern, weil es war mein erstes Weihnachten auch außerhalb der Familie, ganz alleine. Und ich hatte auch Mitleid mit meinem Vater, aber auch so ein bisschen Mitleid mit mir selbst, weil ich ja plötzlich ganz allein auf mich gestellt war. Und Weihnachten ist doch ein Familienfest. Und ich dachte, wir könnten ja zusammenhalten. Und er sollte zum Abendessen vorbeikommen. Und ich habe dann eingekauft und sagte anderen Freunden ab. Und ich freute mich auf diese Normalität ein bisschen mit meinem Vater. Und dann an Heiligabend, ich habe gewartet und gewartet und mein Vater kam nicht. Ich bin dann zum Schluss in seine Wohnung gelaufen, er wohnte nicht weit weg. Und er machte dann auf und er war betrunken. Und klar, ich war enttäuscht, aber ganz ehrlich, was hätte ich auch anderes erwarten können? Und danach habe ich meinen Papa zweimal gesehen. Und das ist jetzt 16 Jahre her. Ich habe mich letztens auch gefragt, ob er überhaupt noch lebt. Und mein mittlerer Bruder hat mir dann kürzlich seine Nummer gegeben. Aber ich habe nicht angerufen, weil ich einfach auch nach all der ganzen Zeit nicht wüsste, was ich ihm sagen soll. Mit 18 habe ich in Nürnberg meine erste Ausbildung zur Erzieherin gemacht und danach noch eine zur Fußpflegerin. Und 2007 bin ich dann in die Schweiz gezogen. Und mit meiner Mutter nahm ich dann mal wieder Kontakt auf. Sie hatte einen neuen Freund. Ab und an habe ich sie auch zu Hause besucht. Und eines Tages hatten meine Mutter und ihr Freund Streit, als ich sie besucht hatte. Und sie hat mich gebeten, ihn anzurufen, damit er kommt, weil er bei ihr nicht mehr ans Telefon gegangen ist. Und ich habe dann gedacht, naja, klar, ich rufe da an, vermittel. Und ich bin jemand, der läuft immer rum beim Telefonieren, laufe dann auf und ab oder erledige Sachen dabei. Und als ich ihren Freund dann angerufen habe, bin ich raus aus der Küche, bin dann rumgewatschelt und kam dann zurück und habe ihr dann nur mitgeteilt, ja, kommt jetzt dann. Und dann hat sie mich ganz wutentbrannt angeguckt und hat mir dann unterstellt, ich würde was vor ihr verheimlichen und wäre deswegen aus der Küche rausgelaufen, wo wir vorher noch saßen. Und sie war dann wirklich der festen Überzeugung, ich würde ihr den Freund ausspannen wollen. Ja, ich sollte schlichten und dann durfte ich mir dann anhören, ich wollte ihr den Freund wegnehmen, der 30 Jahre älter ist als ich. Und diese Unterhaltung war dann so absurd und so unvorstellbar, dass ich wirklich am gleichen Tag noch zurückgefahren bin. Danach war Funkstille, so knapp 2 Jahre. Und ich habe sie damals nur noch Weihnachten und Geburtstag besucht. Und dann so eines Tages mal an ihrem Geburtstag wollten wir mal Kuchen backen. Sie hat das Rezept vorgelesen und ich habe ausgeführt. Und dann waren wir an dem Punkt, wo es um Eier ging. Und dann habe ich sie gefragt, naja, sollen die Eier getrennt werden oder kommen die ganz rein? Steht da irgendwas? Und dann hat sie gemeint, ja, die kommen ganz rein. Na gut, Eier reingeschlagen. Und ein paar Sekunden später brüllte sie los. So, ja, sie hätten doch getrennt werden sollen. Wie kannst du was richtig machen? Ich habe dann versucht, die Situation zu entschärfen. Es ist doch nur ein Teig, wir machen einen neuen, es ist doch alles easy. Aber es ging nicht. Sie kam total in Fahrt und dann kam der Mist von den letzten Jahrzehnten irgendwie zutage und flogen mir um die Ohren. Und ich sei ja schon immer zu nichts zu gebrauchen gewesen und überhaupt. Und wirklich, sie war dann wie so ein kochender Dampfkochtopf, der kurz vorm Explodieren steht. Da stand sie vor mir und hat mich angeschrien und irgendwann habe ich sie dann zurück angeschrien, weil ich mir dachte so, hey, es kann jetzt echt nicht sein, dass du so ausflippst wegen 2 Eiern. Und ich bin dann heimgefahren und ich konnte überhaupt nicht fassen, dass das passiert ist und ich hatte Urlaub und ich lag dann wirklich 1,5 Wochen nur im Bett und ich war so unfähig, mich zu bewegen und zum Leben und ich konnte einfach nicht mehr und für mich war dann wirklich klar, das war's jetzt. Weil ich wusste, diese Beziehung zu meiner Mutter, die macht mein Leben kaputt und das muss jetzt einfach ein Ende haben. Das letzte Mal gesehen habe ich meine Mutter vor 4 Jahren zu einem kurzen Mittagessen. Seitdem gibt es keinen Kontakt mehr. Sie probierte mich noch ein paar Mal zu erreichen, indem sie meine Gedichte auf Facebook kommentierte, als sei nichts gewesen. Oder mit der Aufforderung, sie anzurufen, es sei wichtig. Ich habe es nie gemacht. Ich habe sie wirklich über alle Kanäle gesperrt, ihre Nummern gelöscht und ich habe auch keinen Bedarf, das zu ändern. Ich fing dann eine Therapie an und seit dem Kontaktabbruch bin ich viel stabiler. Ich habe keine depressiven Schübe mehr. Ich habe nicht mehr das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Es geht mir einfach so viel besser. Und ich habe tolle Menschen kennengelernt in der Schweiz, die wirklich meine Ersatzfamilie geworden sind, die mich seit 10 Jahren begleiten durch alle Höhen und Tiefen. Ja, meinen Eltern habe ich vergeben, für meinen eigenen Seelenfrieden. Das bedeutet nicht, dass ich vergessen habe, was passiert ist. Ich habe einfach nur verstanden, dass sie auch Opfer ihrer Erziehung wurden und es einfach nicht besser wussten und einfach nicht besser konnten. Ich habe auch verstanden, dass nicht jeder dafür gemacht ist, Mutter oder Vater zu werden. Und bis heute kommt es vor, dass Leute skeptisch reagieren, wenn sie erfahren, dass ich nichts mehr mit meinen Eltern zu tun haben will, weil es immer noch so ein großes Tabu ist, wenn Kindern den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen, weil Kinder, die sich das trauen, argwöhnisch begutachtet und verurteilt werden, so nach dem Motto, da musst du drüber stehen, es sind immerhin deine Eltern. Ja, genau, meine Eltern, die mich beschützen und lieben sollten und nicht misshandeln. Ich möchte Leute für dieses Thema sensibilisieren. Ich möchte, dass darüber gesprochen wird, ohne Scham. Denn ich bin mir sicher, Kinder wollen nichts lieber, als von den Eltern gesehen und geliebt werden. Und niemand bricht den Kontakt mit den eigenen Eltern ab. Und wenn das passiert, dann hat es zu 100% einen triftigen Grund.
Und auch diese Geschichte von Paula Dehme, wie sie mit ihren Eltern Schluss gemacht hat, sich von ihnen befreit hat, haben wir als Text auf unserer Homepage deutschlandfunknova/100. Innere Befreiung, Scham überwinden und drüber reden. Das ist unser Thema heute in 100 und wir haben eine persönliche Geschichte von Lydia Herms gehört. Sie hat uns von ihren Schulden erzählt und damit über ein Problem gesprochen, das sie vor sich selbst und vor anderen 5 Jahre lang versteckt hat. Und Paula Dehme hat uns erzählt, warum sie keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern hat und warum das im Prinzip die beste Entscheidung war, die sie für sich selbst fällen konnte. Aber wir haben in 100 auch schon viele andere Geschichten von Menschen gehört, die sich von etwas befreit haben. Und eine davon ist von Emma Holten. Julia Rosch, du bist jetzt bei mir im Studio. Julia, sag doch mal ganz kurz, erinnere uns mal, wer ist Emma Holten?
Ja, vielleicht erinnern sich ein paar ganz treue 100-Fans an Emma Holten. Emma kommt aus Dänemark und unsere Autorin, die hat Emma vor etwa 2,5 Jahren getroffen. Und Emma, die klingt so.
I've experienced that a guy has been sitting next to me and talking to me for 2 hours and I was like, we're having a good time. And then he just like stood up and said, I just wanted to see what you were like in real life. And then just stood up and left. So yeah, it's very much something that affects your real life.
Ja, Emma, die erzählt da von einer Party, wo sie sich stundenlang mit einem Typen unterhalten hat und am Ende so dachte, eigentlich voll der nette Typ. Und dann steht der Kerl einfach auf und sagt, ach, ich wollte einfach nur mal sehen, wie du im echten Leben so drauf bist.
Ja, aber woher kennt er denn die Emma?
Ja, er kennt Emma von Fotos aus dem Netz. Und die Geschichte, die ging so. Eines Morgens, da wacht Emma morgens auf und sie setzt sich erstmal an ihren Rechner und will ihre Mails und Facebook checken. Emma ist da so 19 Jahre alt und lebt in Kopenhagen.
I opened up my email and I couldn't get into my email or my Facebook. So someone had gotten their way into that and changed my passwords.
Emma kommt aber an diesem Morgen nicht mehr in ihren Mail-Account und sie denkt sich erst nichts dabei, weil sie vergisst öfters mal ihr Passwort, dann erneuert sie ihr Passwort. Und als sie damit fertig ist, sieht sie, dass sie total viele Mails von fremden Typen hat, die ihr Links geschickt haben. Und als sie die Links anklickt, da sieht sie plötzlich Nacktfotos von sich. Im Netz. Alte Bilder, die sie längst vergessen hat.
Total der Albtraum. Ein Ex-Freund hatte diese Bilder von ihr, die jetzt überall im Netz waren. Aber die Frage ist ja, wie sind die denn da hingekommen?
Also die Bilder, die sind nicht über den Ex-Freund ins Netz gekommen. Da ist sich Emma sicher, aber die hat noch guten Kontakt zu dem. Es war also so, dass Fremde ihren E-Mail-Account gehackt haben und die alten Mails gefunden haben, die sie damals an ihren Ex-Freund geschickt hat. Und es kommt dann noch schlimmer, ja? Sie loggt sich bei Facebook ein und dann passiert was viel krasseres.
So when I got into my Facebook, there were all these a lot of messages from my mainly guy friends on Facebook saying, why are there naked pictures of you in my inbox?
Und das ist jetzt echt so für mich, wenn ich mir das vorstelle, ja? Also Emma hat Facebook-Nachrichten von allen möglichen Facebook-Freunden, die sie fragen, Emma, warum hast du mir Nacktbilder von dir geschickt? Dann kommt noch dazu, dass diese Bilder überall im Netz auftauchen. Ach. Und dazu noch Emmas E-Mail-Adresse und eine Liste mit Facebook-Freunden. Also was folgt ist einfach, sie bekommt Beleidigungs- und Hassmails von Wildfremden, die sie beschimpfen wegen dieser Nacktbilder. Die Nacktbilder tauchen irgendwann bei Google zuallererst auf, wenn man ihren Namen googelt. Es ist also die absolute Hölle.
Damit ist Emma von heute auf morgen zu einer Art Gejagten geworden, zu einem Opfer von virtuellem sexuellem Missbrauch. Und ja, jetzt ist ja die spannende Frage, was macht sie?
Ja, sie schämt sich plötzlich für etwas, was ja gar nicht ihr Fehler war. Und sie fühlt sich wie von so einer fremden Macht bestimmt. Also ihr ganzes Verhalten im Alltag ändert sich plötzlich. Sie versteckt sich und hat richtig Angst, erkannt zu werden.
It's like you always have this secret and you are very paranoid that people are going to find out and you just want to live your normal life, but you don't want to give people your last name, you don't want people to recognize you. And obviously Copenhagen is not so big, so I got very paranoid about who knew.
Ja, und Emma hat auch wirklich allen Grund, Angst zu haben, denn plötzlich passiert es, dass irgendwelche Leute, die sie nur vom Sehen kennen, die sprechen sie an, und zwar wegen dieser Bilder, zum Beispiel ein älterer Kollege.
It was one day at lunch, I was just standing there taking some food, and this guy came up to me who I don't really know, but who was senior to me. I was just a student assistant at that point. And he said, "You're very active on the internet, huh?" And I was like, I couldn't believe that he was referring to that. So I said, "I don't know what you mean." And he said, "You don't have to lie to me. I've already seen it." And at that point, I just like put my plate down and ran out crying because it was so painful. And it was just at that point, I felt like there was no space that was safe.
Na, dieser Kollege, der quatscht sie einfach beim Mittagessen an und sagt, na Emma, du bist ja ganz schön aktiv im Netz. Und Emma so, hä? Und er so, come on, jetzt tu nicht so. Ich habe alle Bilder gesehen. Und Emma, die hat so das Gefühl, es gibt keinen sicheren Ort mehr auf dieser Erde, wo ich sein kann. Alle haben diese Fotos von mir gesehen. Und sie erlebt halt noch viele solcher Momente. Irgendwann checkt sie auch, den Leuten oder den Männern, oder die sich diese Nacktbilder von ihr anschauen, denen geht es überhaupt nicht nur darum, eine nackte Frau zu sehen, eine nackte Emma. Dabei geht es auch um Macht, sagt sie. Also andere haben Macht über sie und machen sie zum Objekt. Davon haben die irgendwas in ihrem Gefühl und finden das geil. Und sie bleibt das Opfer, aber nur solange sie das eben zulässt.
Aber was kann sie jetzt tun? Also wie kommt Emma da wieder aus dieser Nummer heraus?
Na, erstmal versucht sie, die Bilder im Netz löschen zu lassen, aber das klappt natürlich nicht. Die verbreiten sich immer weiter. Und dann, so 3 Jahre, nachdem das alles passiert ist, greift sie zu einer ziemlich krassen Maßnahme. Und zwar lässt sie Nacktbilder von sich machen, erneut, und zwar von einer Fotografin und in ganz alltäglichen Situationen. Bilder, die sie so zeigen, wie sie ist. Sie sitzt auf dem Bett, nackt. Sie wäscht sich die Haare, nackt. Das sind ganz normale Fotos, die sind nicht sexualisiert oder erotisch. Und diese Bilder, die veröffentlicht sie ganz bewusst, sie entscheidet das selber, zusammen mit einem Text, wo sie sich alles von der Seele schreibt. Und dann fängt sie an, drüber zu reden, mit Journalisten wie unserer Autorin Hannah Ender.
If I were to really do some political activism that moved something, I would have to talk more.
Ja, weil Emma, die will was ändern. Die will ändern, wie wir uns solche Nacktfotos anschauen im Netz. Und sie hat verstanden, sie bleibt so lange das Opfer, solange sie nicht über ihre Erfahrung redet. Und seit sie drüber redet, sind diese Nacktbilder natürlich nicht aus dem Netz verschwunden, aber sie hat eben jetzt in der Hand, wie über sie gesprochen wird.
Die ganze Geschichte von Emma, wie gesagt, haben wir vor etwas mehr als 2 Jahren im Programm gehabt. Die könnt ihr immer noch nachhören auf unserer Webseite. Emmas Geschichte zeigt ja genau wie Paulas Geschichte auch, du kannst in Lebensumstände reingeraten, da bist du eine Geisel von etwas und dann musst du sagen, jetzt ist Schluss damit. Und im Prinzip ist es auch so ähnlich wie bei Lydia, auch wenn die sich natürlich selbst verschuldet hat, war sie irgendwann Opfer dieser Situation, sie musste sagen, Schluss, ich werde das jetzt beenden, ich werde mich befreien. Das war die 100 und darum ging es uns heute, das zu sagen. Und wenn euch das heute gefallen hat oder inspiriert hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder noch besser, schreibt uns, was gut war und was euch fehlte und worüber wir uns ganz besonders freuen würden, wäre, wenn ihr so etwas erlebt habt, wie innere Befreiung oder eine andere Geschichte und ihr den Mut hättet, uns eben eure Geschichte zu erzählen. Im Netz findet ihr uns auf deutschlandfunknova/100. Kurzes Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben. Julia Rosch und Niloufar Elhami in der Redaktion. Technik hatten Norman Wollmacher, Uwe Bräunig und Nastja Schwabska. Ich bin Stefan Beuting und sage vielen Dank fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Nova 100.
Ein sehr bedeutsamer Moment war für mich, als ich nach Köln gekommen bin, um dort dieses Stück zu produzieren in der Redaktion von Deutschlandfunk Nova. und ich habe bestimmt 3 Monate am Stück kein einziges Mal mit EC-Karte bezahlt. Und dann am Automat in der U-Bahn Köln hat der Automat kein Bargeld genommen. Da musste ich mit EC bezahlen. Ich hatte mich also darauf eingestellt, meinem Plan zu folgen, nur nach bar. Und prompt an dem Tag, als ich darüber sprechen will, warum ich nur noch bar bezahle, musste ich mit EC-Karte bezahlen. Es fühlte sich an wie ein Regelbruch, aber ich habe ihn gut überstanden.
Also ich arbeite momentan an einem Buch, in dem ich das Erlebte zusammenfasse, um auch das Tabu zu brechen, um auch die Sichtweise der Kinder darzustellen und damit auch andere Betroffene erfahren, dass sie nicht alleine sind mit ihrem Problem und auch den Leuten einen Weg zu zeigen, wie ich es geschafft habe, mich davon zu lösen und wie es mir heute geht.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.